Der Überfall der Hamas auf Israel vor 2 Jahren bedeutete Krieg und viele Tote im Nahen Osten und ist bis heute eine Belastungsprobe für die deutsch-israelische Freundschaft. Wenn es um das deutsch-israelische Verhältnis geht, fällt immer wieder ein Begriff: die deutsche Staatsräson. Deutschland fühlt sich dem Schutz Israels besonders verpflichtet. Doch angesichts der scharfen Kritik an Israels Kriegsführung im Gazastreifen, gilt da die deutsche Staatsräson noch? ARD-Hauptstadtkorrespondentin Iris Seyram erzählt, warum Bundeskanzler Friedrich Merz den Begriff nun lieber vermeidet und welche Rolle Deutschland im Nahen Osten überhaupt spielen möchte und kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Das ist die Folge für Dienstag, den 7. Oktober, die ihr ausnahmsweise schon jetzt hört. Redaktionsschluss war um 18 Uhr. Herzlich willkommen bei 11KM, Iris.
Hi, danke schön, dass ich da sein darf.
Iris, jetzt am 7. Oktober jährt sich der Terrorangriff der Hamas auf Israel zum 2. Mal. Gleichzeitig starten in dieser Woche die Gespräche über eine Freilassung der Geiseln und einen Friedensplan für Gaza, vorgeschlagen von US-Präsident Donald Trump. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist jetzt nach Katar und Kuwait gereist. Welche Rolle will die Bundesregierung in diesen Verhandlungen denn spielen?
Also Bundesaußenminister Wadephul hat ja gesagt, dass er jetzt hier gerade aktuell findet, dass man an einem Wendepunkt steht.
Weil wir noch nie so eine Situation in den letzten 2 Jahren hatten, dass es nicht nur darum ging oder geht, einen zeitweisen Waffenstillstand zu erreichen, sondern dass jetzt alle eine Idee von einer Lösung haben, die länger tragen kann.
Also dass jetzt hier wirklich etwas passiert und möglicherweise auch dieser schreckliche Krieg beendet werden kann. Und Deutschland will zumindest anbieten, dass es sich beteiligt, dass es mithilft. Und so hat sich auch der Bundeskanzler Friedrich Merz auch eingelassen.
Wir werden so schnell wie möglich dafür sorgen müssen, dass da der Hunger nicht weiter um sich greift, dass dort auch wieder aufgebaut wird. Das haben wir angeboten. Das werden wir zusammen mit anderen europäischen Staaten tun. Und Deutschland wird da sicherlich mit ganz vorn dabei sein, zu helfen, dass dieses Leid der dortigen Bevölkerung beendet wird.
Welche Rolle kann Deutschland denn überhaupt bei diesen Verhandlungen einnehmen?
An dieser Stelle wird es dann etwas nüchterner, weil man muss schon klar sehen, dass Deutschland an diesem Friedensprozess, wenn man ihn so nennen möchte, eigentlich gar nicht beteiligt war. Also so, wie es der amerikanische Präsident darstellt, hat er das alleine eingefädelt, koordiniert und geplant mit Partnern in der Region, aber auch mit Netanyahu, der wohl auch dann nochmal in der vergangenen Woche erheblichen Einfluss auf die Endfassung dieses Plans gehabt haben soll. Und Deutschland ist da nicht einmal erwähnt worden. Also Deutschland will ja weiterhin ein enger Partner Israels sein.
Wir unterstützen die israelische Armee, das ist kein Geheimnis, wir unterstützen Israel. Es geht dann jetzt um den Wiederaufbau, um schnelle humanitäre Hilfe für die Bevölkerung.
Also daran haben Bundeskanzler Merz, aber auch Außenminister Wadephul nie Zweifel gelassen, egal welche politischen Entscheidungen jetzt gerade noch in der Vergangenheit da vielleicht einen anderen Sound reingebracht haben.
Und um einen möglichen politischen Übergang und einen möglichen Wiederaufbau in Gaza zu überwachen, soll nach den Vorstellungen von US-Präsident Donald Trump auch ein Friedensrat unter seiner Führung entstehen. Und Außenminister Wadephul hat auch dafür Deutschlands Rolle ins Spiel gebracht.
Deutschland stehe bereit, nicht nur für den Wiederaufbau, sondern auch für eine Rolle im sogenannten Friedensrat. Der soll laut Friedensplan bisher vom US-Präsidenten Trump und dem britischen Ex-Premier Blair geleitet werden und die Übergangsverwaltung kontrollieren. Deutschland sei bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, sollte das von der Hamas und Israel gewünscht sein. Wir drängen uns nicht auf, so Wadephul, aber sind bereit zu helfen.
Warum ist Deutschland da so zurückhaltend?
Ja, da hört man eben auch, dass man etwas kleinere Brötchen backt. Diesen Plan hat Donald Trump ja in der vergangenen Woche schon vorgestellt und hat ja da auch dann schon skizziert, wer in diesem Gremium drin sitzen soll. Und da war Deutschland eben gar nicht erst erwähnt. Also es ist dann eben vielleicht eher symbolischer Natur, dass man seine Hilfe anbietet. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Deutschland in diesem Prozess erstmal nur eine Statistenrolle hat.
Bei allem, was mir an seinem politischen Handeln auch Stirnrunzeln bereitet, er hat in dieser Situation erkannt, dass es auf die USA ankommt, dass es auf ihn ankommt. Nur die USA haben dieses Gewicht. Er nutzt es.
Und insofern möchte man jetzt einfach zeigen, man ist dabei, man möchte sich engagieren, man ist auch bereit, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, hängt das aber selber schon relativ niedrig, ne? Also man bietet sich an, anstatt irgendwie zu sagen, wir machen jetzt.
Lass uns mal auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel blicken. Die Haltung der Bundesregierung gegenüber Israel, die hat sich ja in den vergangenen 2 Jahren auch verändert. Wenn wir uns die Debatte um die deutsche Haltung zu Israel generell angucken, dann gibt es ja diesen einen Begriff, der wieder und wieder auftaucht, ob bei dem ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz, bei Ex-Kanzlerin Merkel und jetzt ganz aktuell bei Friedrich Merz.
In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind und bleiben unsere Staatsräson.
Die Staatsräson. Was bedeutet die denn jetzt für Deutschland?
Also eigentlich nichts. Also ganz flach gesagt gibt es eigentlich nur eines, was die deutsche Politik, was das Handeln der Akteure, Bundeskanzler, Außenminister, Bundesregierung wirklich bindet. Und das ist Recht und Gesetz, ne? Also vor allen Dingen das Grundgesetz. Und das Wort Staatsräson ist davon kein Bestandteil. Also man hat sich eben damals, als das Grundgesetz entstanden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg als Lehre der schrecklichen deutschen Verbrechen eben für ein Konzept entschieden, nämlich das der Menschenwürde als oberstes leitendes Prinzip. Und dann finden sich im Grundgesetz aber eben auch noch weitere Bestandteile, ne? Artikel 25, die Bindung an das Völkerrecht. Und das ist eben obligatorisch, das steht nicht im Ermessen. Der Begriff Staatsräson, der ist daher eben nur ein politischer und kann aber die Verpflichtungen, die sich aus dem Grundgesetz, aus der Verfassung ergeben, eigentlich nicht aushebeln.
Okay, also Staatsräson ist ein Begriff, der keinerlei rechtliche Verankerung hat. Dennoch, dieser Begriff wird immer wieder in der Debatte genannt und auch mit politischen Forderungen verknüpft. Warum ist gerade dieser Begriff zu einer Leitlinie der deutschen Israel-Politik geworden?
Der ist halt so wahnsinnig griffig. Also ganz klar war, dass nach den Gräueltaten der Nazis, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass für Deutschland die Solidarität, das Existenzrecht und auch die Sicherheit von Israel, dass das nicht verhandelbar ist. Aber es gab dafür nie so einen richtigen Begriff, also dass man das unter so eine Formel gebracht hat. Und es war dann Angela Merkel, die 2008 bei einer Rede in der Knesset eben diesen Begriff geprägt hat.
Die Knesset, das ist das Parlament in Israel.
Und gerade an dieser Stelle sage ich ausdrücklich, jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja vor kurzem ein Buch veröffentlicht und sie beschreibt, dass sie den Begriff Staatsräson, dass das im Prinzip Teil ihres politischen Wortschatzes gewesen sei. Also sie hat den Begriff wohl schon an verschiedenen Stellen für unterschiedliche Gelegenheiten genutzt und so eben auch bei ihrer berühmten Rede 2008 vor der Knesset. Und sie hat auch beschrieben, dass sie den Begriff Staatsräson auch für unterschiedliche Dinge schon vorher benutzt hat und das gar nicht so darauf gemünzt war. Aber das ist von ihrer Rede eben besonders hängen geblieben, weil dieses außenpolitische Verhältnis, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg für Israel auch übernommen hatte, auf einmal so eine Headline bekommen hat.
2008, da hat die damalige Kanzlerin Angela Merkel den Begriff Staatsräson für die Unterstützung Israels also erstmals eingeführt. Innerhalb der vergangenen Jahre wurde der Begriff dann stark politisch aufgeladen. Wie kam es dazu?
Also vor allen Dingen im pro-palästinensischen Lager ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass die deutsche Politik sich hinter diesem Begriff so versteckt. So nach dem Motto, sorry, wir können ja nichts machen, weil ist ja Staatsräson. Und wenn man ehrlich ist, das galt auch eigentlich schon vor dem 7. Oktober, weil die Situation um das Westjordanland, Gaza, Ost-Jerusalem, das ist ja seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, ja, doch ein gewaltsamer Konflikt. Und der Internationale Gerichtshof hat sich mit dieser Frage da auch schon beschäftigt und mittlerweile festgestellt, dass die Besatzung, die israelische, dort eigentlich mit Völkerrecht nicht mehr wirklich vereinbar ist. Aber trotzdem hat man sich in Deutschland da sehr drum gerungen, wie man das richtig adressiert. Ich erinnere mich da, ich habe da mal ein Gespräch gehabt mit einer Parteichefin einer im Bundestag vertretenen Partei. Und die sagte noch im Sommer 23, also vor den schrecklichen Anschlägen am 7. Oktober, Gott sei Dank haben Sie mich heute nicht zu Israel gefragt. Also ich fand das doch sehr erstaunlich, wie schwierig das ist. Und weil man immer Sorge hatte, dass das mit der grundsätzlichen Solidarität mit Israel nicht in Einklang zu bringen ist. Wobei eigentlich wirklich keiner Zweifel daran hat, dass Israel nach diesem schrecklichen Anschlag am 7. Oktober ein Selbstverteidigungsrecht hat. Also jeder erinnert sich ja auch da noch an diese furchtbaren Bilder von der jungen Frau auf dem LKW. Da traten erstmal alles hinter zurück. Doch eben das israelische Vorgehen, das ist doch dann relativ schnell in so eine andere Richtung gedriftet. Und da ist die deutsche Politik erstmal nicht so richtig hinterhergekommen. Dieser Begriff Staatsräson, der vor dem 7. Oktober gar nicht so herausgefordert wurde, weil er einfach als feststehender Begriff von niemandem in Frage gestellt wurde, da kam dann aber auf einmal eben dann doch stärker die rechtliche Lage immer weiter mit rein. Und in dem Moment wird dann so ein Begriff natürlich gefordert. Also wenn der sich nicht mehr mit den völkerrechtlichen Ansprüchen eines Landes deckt. Das ist nach dem 7. Oktober meines Erachtens ganz stark passiert. Also niemand hatte bis zum 7. Oktober die Staatsräson als solche in Frage gestellt, weil die historische Verantwortung von niemandem wirklich ernsthaft in Frage gestellt würde. Aber dann eben je massiver das Vorgehen der Israelis im Gazastreifen geworden ist, je heftiger auch der juristische Druck geworden ist durch verschiedene Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, desto stärker wurde natürlich dieser unumstößliche Begriff der Staatsräson doch angegriffen. Und gerade weil das in der letzten Zeit immer wieder sich so reibt oder man so den Eindruck hat, dass die Staatsräson gegenüber oder neben dem Völkerrecht so quasi entsteht, gab es auch in der vergangenen Woche eine ganz interessante Initiative von über 150 Fachleuten, die da auch einen Kurswechsel von Deutschland in der Nahostpolitik gefordert haben. Und die sagen zum Beispiel, dass die Wiedergutmachung aus dem Zweiten Weltkrieg, die dürfe eben kein Vertrag zulasten Dritter sein. Also die meinen, dass das eben nicht zulasten der Menschen in Palästina sein dürfte.
Ja, und auch der Bundeskanzler ist zuletzt von dem Begriff abgerückt, den er zuvor noch selbstverständlich in seinen Reden verwendet hat.
Naja, aber dieser Begriff ist ohnehin ja nicht ganz unumstritten. Staatsräson hat man in der Regel für das eigene Land und nicht für andere. Aber unsere uneingeschränkte Solidarität mit Israel, die hat für mich nie auf dem Prüfstand gestanden. Mein persönliches Verhältnis zu Israel ist uneingeschränkt gut.
Wenn wir gucken wollen, wie sich die Haltung der deutschen Politik zu Israel verändert hat, ist es ganz interessant, sich auch die Figur des Bundeskanzlers anzugucken, Friedrich Merz. Wie schätzt du das ein? Wie unterscheidet sich der Bundeskanzler Friedrich Merz vom früheren Oppositionsführer Friedrich Merz?
Das ist schon wirklich sehr interessant. Also als er noch als Oppositionsführer im Bundestag war, da hat er doch relativ harsch eben auf alles, was von der Bundesregierung an etwas restriktiveren Vorgehen gegenüber der israelischen Regierung doch erheblich angeprangert.
Was sind Ihre Solidaritätsbekundungen für den Staat Israel und die Menschen in Israel eigentlich wert?
Also etwa, dass man eine Zeit lang keine Waffen mehr genehmigt hat, das ist von ihm aufgegriffen worden mit doch wirklich massiven Vorwürfen an die damalige Bundesregierung.
Wie müssen Ihre beständigen Beteuerungen der Sicherheit des Staates Israel als Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland in den Ohren der Menschen in Israel klingen, wenn Sie dem Land zugleich wesentliche Teile der Hilfe in einer so prekären Situation verweigern?
Und auch hier hatte die Union auch noch mit der Staatsräson argumentiert, dass man liefern müsse. Und was dann eben gleichzeitig passiert ist, waren eben diese Nachrichten aus Gaza mit teilweise auch entsetzlichen Bildern, in den sozialen Netzwerken, die Angriffe auf Helfer oder Krankenhäuser. Und da hat die deutsche Politik auch sehr lange eigentlich nicht eine richtige Ansprache gefunden, wie das Auseinanderdriften zwischen Politik und Gesellschaft, wie man das richtig adressieren kann. Und die richtige große Veränderung, die kam dann auch bei Friedrich Merz in diesem Frühjahr.
Wie hat er sich dann da jetzt gewandelt?
Ja, interessanterweise hat es nur wenige Wochen gedauert in seiner Kanzlerschaft, bis er da eben auch wieder diese Kehrtwende vollzogen hat und auf einmal davon gesprochen hat, dass er nicht mehr verstünde, was Israel in Gaza tun würde.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Und dann im Sommer kam dann die Ansage, dass vorerst keine Waffen mehr genehmigt würden, die in Gaza eingesetzt werden können. Und damit hat er eine Kehrtwende vollzogen. Da hat er nicht nur viele in seiner Koalition mit überrascht, sondern auch in seiner eigenen Fraktion.
Sommerpause in der CDU-Parteizentrale. Aus Solidarität ist hier die Israel-Flagge gehisst. Doch in der Unionsfraktion rumort es. Seit der Entscheidung des Kanzlers, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, ist insbesondere die CSU verärgert. Und auch innerhalb der CDU gibt es Kritik an Merz' Entscheidung. In den sozialen Netzwerken äußert sich zum Beispiel der hessische Ministerpräsident: Wir müssen Israel deshalb weiter ausrüsten, um diesen Kampf zu führen.
Und was hat deiner Einschätzung nach diesen Shift bei Friedrich Merz ausgelöst?
Man hat schon eine veränderte Situation gehabt im Frühjahr. Das ist da durchaus noch mal etwas dramatischer gewesen. Also es gab dann diese Umstellung auf dieses neue Verteilsystem bei den Nahrungs- und Hilfsmitteln, wo es wirklich auch mehrfach zu tödlichen Vorfällen gekommen ist. Es gab dann eben völkerrechtlich noch mal den stärkeren Druck. Es haben immer mehr Institutionen doch von einem Genozid gesprochen. Es gab dann eben auch auf der europäischen Ebene Partner, die da auch ein viel schärferes Vorgehen angekündigt haben. Die Anerkennung Palästinas stand dann da auf einmal im Raum. Also insofern war das vielleicht dann doch etwas, was sich so verdichtet hat, dass man auf irgendeine Art und Weise reagieren musste. Merz hat ja auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, mit einer Stimme zu sprechen innerhalb von Europa. Und man hat durchaus gesehen, dass europäische Partner, also zum Beispiel Frankreich ganz weit vorne, da doch einen viel, viel schärferen Weg eingeschlagen haben und da vielleicht möglicherweise auch der deutsche Bundeskanzler nicht komplett von abweichen wollte. Also da zumindest so ein bisschen mit in diesen Sound einstimmen wollte. Am Ende ist es vielleicht auch die Mischung aus allem gewesen.
Du hast es eben erwähnt, andere Länder üben noch viel stärkere Kritik an der israelischen Regierung. Als Reaktion auf das israelische Vorgehen in Gaza erkennen sie unter anderem Palästina als Staat jetzt an.
Darunter seit gestern Abend auch Frankreich. Es sei an der Zeit, dass dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfahre, sagte Präsident Macron in New York. Damit erkennen mehr als 150 der 193 UN-Mitgliedstaaten einen Palästinenserstaat offiziell an.
Neben Frankreich hat das Großbritannien zuletzt getan. Deutschland will das nicht. Oder zumindest noch nicht. Warum?
Deutschland ist halt der Auffassung, dass das jetzt noch zu früh sei.
Wir sind allerdings nicht der Auffassung, dass man einen Staat Palästina anerkennen sollte, bevor ein solcher Staat tatsächlich entstehen kann. Die offizielle Politik der Bundesregierung, auch meine persönliche Überzeugung ist, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung in der Region geben.
Und das ist eigentlich auch noch Konsens in der Bundesregierung. Es gibt da unterschiedliche, manchmal ein bisschen andere Stimmen innerhalb der SPD, aber das ist noch nicht so, dass das zu einem offenen Konflikt ausbricht. Also insofern spricht man da noch so einigermaßen einig, dass das ein Prozess ist, der, wie es immer betont wird, am Ende von diesen Verhandlungen stehen soll. Ob das durchhaltbar ist, also jetzt besteht ja eben diese große Hoffnung, dass durch diesen angestoßenen Friedensprozess, dass da jetzt eine gewisse Bewegung drin ist. Allerdings muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Zwei-Staaten-Lösung oder eine Anerkennung Palästinas von israelischer Seite absolut abgelehnt wird. Also die Frage ist, wie realistisch das ist, dass irgendwann mal am Ende noch genug Staatsgebiet übrig ist, aus dem dann ein Palästina entstehen könnte.
Nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober hat sich die deutsche Politik demonstrativ ganz nah an die Seite Israels gestellt. Durch das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen und die weltweiten Proteste dagegen hat das Verhältnis beider Länder aber auch viele Spannungen aushalten müssen. Selbst wenn es nun tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen sollte, ist es denn überhaupt möglich, wieder zu diesem engen Verhältnis Deutschland-Israel zurückzukehren, wie es eben jahrzehntelang die Leitlinie, die Staatsraison der deutschen Außenpolitik war?
Dazu müsste man wissen, ob es da wirklich so große Verwerfungen gegeben hat. Also wenn man mit Vertretern spricht, dann wurde das eigentlich in der Vergangenheit immer so runtergekocht. Also etwa der Außenminister hat weiterhin betont, dass das Verhältnis sehr eng sei, dass er mit seinem Amtskollegen Saar doch in einem regelmäßigen Austausch ist, dass man häufig telefoniere. Interessanterweise hat Friedrich Merz dann aber in einem Fernsehinterview doch eingeräumt.
Das hat auch an dem Telefonat an diesem Samstag ordentlich gerumst. Ich habe ihm das gesagt und begründet.
Dass in dem Telefonat mit Netanyahu, als er ihm gesagt hat, dass die Genehmigungen für die Waffenlieferungen teilweise ausgesetzt werden, dass es da ordentlich gerumst habe.
Ich habe gesagt, wir können diesen Weg nicht mehr weiter unterstützen, den du da gehst.
Ja, das ist wirklich schon so eine Art politisches Doppelleben, das Deutschland da manchmal führt. Also so wirkt das auf mich, weil man auf der einen Seite nach außen in der Welt doch wahrgenommen werden möchte als ein Land, das Werte hat, das hinter dem Völkerrecht steht. Dann aber auf der anderen Seite, wenn es eben um Israel geht, ja, das dann doch eher so ein bisschen spielt, als läge es im Ermessen. Also etwa der Umgang mit dem Haftbefehl, den es ja gibt vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Netanyahu, ob man den jetzt wirklich vollziehen würde, ob man sich dran halten würde.
Für den Fall, dass er einen Deutschlandbesuch plant, habe ich mir auch zugesagt, dass wir Mittel und Wege finden werden, dass er Deutschland besuchen kann und auch wieder verlassen kann, ohne dass er in Deutschland festgenommen worden ist. Ich halte es für eine ganz abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann.
Das alleine in Abrede zu stellen, das will einfach nicht so richtig zusammenpassen. Aber das muss man ja eben auch sehen. Deutschland ist wirklich ja fest an der Seite geblieben. Also als selbst die Europäische Kommission zuletzt Sanktionen gefordert hat gegen Minister, aussetzen das Assoziierungsabkommen, dass da Deutschland gesagt hat, es geht da nicht mit. Also so richtig abgerückt ist Deutschland da tatsächlich ja nicht.
Vielen, vielen Dank nach Berlin.
Danke, Elena.
Mit der ARD-Hauptstadtkorrespondentin Iris Seyram haben wir auf die deutsch-israelischen Beziehungen geschaut, die vor allem seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober auf dem Prüfstand stehen. Alle weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Israel und Gaza könnt ihr auf tagesschau.de verfolgen. Autor der Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion: Viktor Völsner-Werresch, Christiane Geuser-Kamm und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.